Ja, wir reden heute, wie ich es schon gesagt habe, über den Zusammenhang von unserem Jahreslos miteinander ein bisschen weiter nachdenken, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch herschauen, um was geht es denn am Johannes da? Was ist denn das Gesamtbild, das er da malt? Und wir haben über den Vers schon geredet, wir haben über das Erkennen, Glauben und Bleiben in Gottes Liebe geredet. Und haben über das Nachdenken miteinander. Der Johannes sagt da, es ist etwas in der Vergangenheit passiert, nämlich du hast geglaubt und erkannt oder erkannt und glaubt, dass Gott Liebe ist. Und das ist nicht einfach ein Moment in der Vergangenheit, sondern das hat zum Bleiben in dieser Liebe geführt. Es ist das Bild für mich wie ein Baum, wo mal als vielleicht kleines Pflänzchen oder Samen in den Boden eingepflanzt worden ist. Und das Wesentliche bei diesem Baum sieht man ja eigentlich gar nicht auf dem Bild. Es ist nämlich die Wurzel, das Wurzelwerk, das in dem Boden drin muss sein, in dem Boden von dieser Liebe, dass der Baum stark, gross und kräftig werden kann. Und, das war Predigt über 1. Johannes 4, 16, und das, was wir heute auch darüber nachdenken wollen, wir werden aber auf das auch nochmal zurückkommen, ist, dass Frucht wachsen kann. Da bei dieser Linde ist es jetzt die Frucht. Es ist nicht irgendeine Frucht natürlich. Aber wie es ein Lindenbaum ist, sind das die Lindenblüten, die da früher oder später bei einem gesunden Baum sichtbar werden. Und Ausdruck ist von einem gesunden Baden, von einem gesunden Wurzelwerk. Und wenn ich heute den Titel gesetzt habe, Gottes Liebe, verpflichtet zu Geschwisterliebe, dann hat das mit dem Bild zu tun. Und ich habe entschieden, weil ich einfach gar nicht anders kann, als nochmal über den Wurzelboden zu reden und dann auch über die Frucht. Und ich möchte gerne einsteigen mit diesen Versen, die wir hier haben. Vers 7 bis 11. Vielleicht haben Sie einige auch schon zum Voraus gelesen, die das Wochenmail bekommen, dass das der Predigtext wird sein. Johannes, 1. Johannes 4, 7 bis 5, 3. Liebe Freunde, und so gut ich Neues Leben Übersetzung finde, das ist schlecht. Da heisst es Geliebte. Und das ist ein Unterschied. Der Johannes spricht dich und mich, die Leser von diesem Brief, als Geliebte an. Und wenn das gilt, das werden wir noch erfahren, aber es geht auch nicht darum, Gott ein bisschen zum Freund zu haben oder ein bisschen ein guter Freund von Gott zu sein. Es geht darum, ein Geliebter, eine Geliebte zu sein. Und es ist übrigens in allen modernen Übersetzungen leider mit «Liebe Freunde» übersetzt. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Geliebte. Weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Ich möchte gerne über den Kontext, den Zusammenhang von diesem Text anhand von diesen zwei Punkten reden. Ich will nochmal auf den Wurzelboden, auf das Verwurzeltsein Gottes Liebe eingehen, weil es da schon in diesen Versen und auch in den weiteren Versen vorkommt. Und dann im zweiten eben über die Frucht. Und wenn wir darüber reden, dass wir in dem Boden verwurzelt sind, wo Gottes Liebe ist, dann glaube ich, lohnt es sich dort noch mal ein bisschen herzuschauen. Mein erster Punkt ist, Gottes Wesen ist Liebe. Gott handelt nicht nur in Liebe. Er ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Und wie kann Gottes Wesen Liebe sein? Weil er dreieinig ist. Nur durch das, dass wir ein dreieiniger Gott sind, kann Gott Liebe sein. Ich komme nachher dann gerade drauf, warum. Und das mit der Dreieinigkeit ist ja für uns nicht immer so einfach zu verstehen. Es übersteigt unser Denken. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Weil Gott nicht ein Mensch ist, sondern Gott ist Geist. Und das heisst, dass sein Wesen auch geistliche Gesetzlichkeiten unterliegen, wo wir nicht mit unserem Verstand erfassen können, sondern wo wir glauben müssen und uns durch den Glauben offenbart werden. Aber wenn es um Liebe geht, ist es so entscheidend, dass Gott eben ein dreieiniger Gott ist. Warum? Das ist mein zweiter Punkt. Weil Gottes Liebe oder weil Liebe grundsätzlich immer ein Gegenüber braucht. Immer. Liebe offenbart sich am Gegenüber. Und durch das, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist in dieser Dreieinigkeit das Miteinander, das Wesen, die Liebe selber. Die Liebe selber. Die Liebe kommt immer am Gegenüber auf den Prüfstand. Das merken wir auch selber, auch wenn ich nachher dann über das werde reden. Aber ich mag mich noch gut erinnern, so an die Zeit, wo ich bin ja jahrelang Single gsi, als Single gelebt habe, immer wieder auch mit anderen zusammen gewohnt habe, aber viel auch allein gsi bin und eigentlich gefunden habe, ich bin noch recht liebenswert. So, habe keinen Konflikt mit niemandem. Es ist eigentlich noch recht eine glatte Geschichte. So. Und das mit dieser Liebe ist nicht so schwer. Und dann habe ich geheiratet. Und ich habe Kinder bekommen. Der Joshua verrührt hat. Dort habe ich gemerkt, wie meine Liebe auf den Prüfstand kommt, weil sie sich am Gegenüber herauskristallisiert. Ist einfach zu sagen, ich habe dich gern. Aber dann, wenn es nicht so läuft, wie ich denke, wenn ich nicht mehr mag, wenn ich müde bin, wenn ich an meinen Grenzen bin, wenn irgendjemand aus meinem näheren Umfeld, wo ich trainiert gestellt bin und verbunden bin, die Ehe ist ein Bund, oder? Und alles, was da drin ist, ist eine Bundesgeschichte. Da kannst du nicht einfach daraus rauslaufen. Da ist eine Verpflichtung drin. Dort wird echte Liebe, kommt sie auf den Prüfstand, oder? Und darum ist es so zentral, dass Gott eben ein dreieiniger Gott ist, wo diese Liebe sie verbindet, sie eins macht. Er sie selber lebt und ist. Und dann, weil eben Liebe es gegenüber braucht, können wir eigentlich sagen, bei Gott, er ist das ja in sich. Dann würde es ja eigentlich lange. Hat er sich trotzdem entschieden und hat gesagt, die Liebe, die muss sich offenbaren. Und seine Liebe hat sich offenbart. Wir haben es gelesen in diesen Versen, die wir da miteinander gelesen haben. Ich habe sie da, ich habe den Vers 9 nochmal drin. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, wird sichtbar, konkret, erfahrbar, spürbar. In dem oder da drin, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt hat. Ich möchte die Vers noch mal lesen mit uns. Wir haben sie schon mal gehabt, aber und auch wenn es uns so vertraut ist, glaube ich, ist es so wichtig. Wenn es da heisst, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, da zeigt er oder beschreibt er zuerst, wie was sich das dargestellt hat, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Der bekannte Vers aus Johannes 3,16 haben wir da eigentlich nochmal drin. Damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Also da hat es eine Konkretion gegeben, ein Ziel, warum dass Gott seinen Sohn gesendet hat. Da ist der erste Punkt, dass wir das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Damit, das ist das zweite Ziel, wo da die Konkretion zum Ausdruck bringt. Geliebte, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Also es gibt wie zwei Aspekte in dieser offenbarten Liebe. Das erste ist das ewige Leben. Und liebe Leute, alle werden ewig leben. Alle leben ewig. Die Frage ist einfach, wo? Wo verbringen wir die Ewigkeit? Und da geht es um ewiges Leben. Und eben nicht ewigen Tod. Und das ist ganz zentral. Jesus, oder für viele ist die Angst vor der Hölle der Beweggrund, sich zu bekehren. Wer letzten Sonntag da in der Predigt war, oder durch das, dass wir in der Kleckiserie unterwegs sind, hat das ganze Klecki die Predigt vom Rolf gehört, hat er ja genau von dem geredet. Oder er hat gesagt, ich habe mich eigentlich aus Angst bekehrt, weil ich kann in den Himmel wählen, ich kann nicht in die Hölle wählen. Das war der Beweggrund. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt für viele von uns, warum wir in unserer Beziehung nicht wirklich verwurzelt sind in Gott, weil es die Angst ist, die uns zu deren Entscheidung führt und eben nicht die Liebe. Aber es geht um Liebe und nicht um Angst. Das lesen wir da im Vers 17 und 18. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Das Ziel ist, dass wir ewig leben. Und wir können den Tag des Gerichts mit Zuversicht und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst. Und weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt, wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass sein Leben in uns noch nicht vollkommen ist. Wenn wir der Liebe begegnen und uns in den Boden der Liebe einpflanzen lassen, dann nimmt uns das die Angst vor dem Gericht und hat nicht nur eine Zukunftsperspektive, sondern prägt unser Leben auch schon da, in unserem Heute und Jetzt. Weil es eine andere Basis ist, wenn ich in einer Liebesbeziehung bin, wie wenn ich in einer Angstbeziehung bin. Das ewige Leben fängt dann an, die Beziehung von der Liebe, in dem Moment, wo du und ich die Entscheidung für Gott treffen, für Jesus. Wenn wir das, wo der zweite Teil, der zweite Teil dann zum Ausdruck bringt, für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass er uns von unserer Schuld befreit hat, dass er, ich brauche bewusst das alte Wort, gesühnt hat für unsere Schuld. Gott ist ein Gott von der absoluten Gerechtigkeit. Da hat nicht das kleinste Mühe von Schuld oder Ungerechtigkeit seinen Platz. Und nichts und niemand kann den Maßstab von Gottes Gerechtigkeit, von seiner Heiligkeit wirklich entsprechen. Egal, wie sehr dass du, wie sehr ich mich anstrenge. Und das mag uns ungerecht erscheinen. Wir mögen das unfair finden, dass das die Realität ist, wo wir drin eingestellt sind. Aber es zeigt uns, mit was für einer Gerechtigkeit und Heiligkeit wir es zu tun haben, mit bei Gott und das, wie weit wir weg sind von ihm. dass wir das aus eigener Kraft gar nicht können. Und wenn Jesus nur ein normaler Mensch gewesen wäre und an unserer Stelle gestorben wäre, dann wäre das auch ungerecht. Aber durch das, dass Jesus Gott selber ist, der Gerechte in sich, der Richter und Anwalt, der, der das Gesetz gemacht hat und gesagt hat, ich gehe für dich in den Tod. Nur so hat er die Gerechtigkeit für uns herstellen. Er hat auch gerade direkt in den Himmel können. Er war sinnlos. Er hat es nicht gebraucht, an diesem Kreuz da zu hängen. Aber es war auch da die Liebe. Und die Strafe, das kennen wir aus dem Römerbrief, die Strafe für die Sünde ist der Tod. Aber nicht unseren physischen Tod. Auch wenn der mit dem Sündenfall in die Welt gekommen ist. Aber sonst wären wir ja, wenn wir sterben würden, alle gerecht. Weil dann würden wir ja den Tod erleiden, wo die Strafe ist. Und dann wären wir gerecht. Es ist der geistliche Tod, die geistliche Trennung von Gott, wo Jesus für uns am Kreuz getragen hat. Und das war das, wir haben es vor kurzem gerade schon mal darüber gehabt, wo Jesus auch letztlich gequält hat. Er, der noch nie in der Trennung vom Vater war, von der Ewigkeit her in dieser engen, nahen Gemeinschaft gelebt hat, hat gewusst, am Kreuz wird der Moment kommen, wo sich der Vater von mir abwendet, wo die Beziehung getrennt wird sein. Und der Moment am Kreuz, den kennen wir. Das ist dort das einzige Mal, wo Jesus nicht zum Vater ruft und sagt, mein Vater, sondern sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat den Vater nicht mehr können als Vater ansprechen. Das einzige Mal, wo Jesus zu seinem Vater nicht Vater sagt. Und wo das durchgestanden war, kurz bevor er stirbt, sagt er dann wieder, in deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Das sind die Momente am Kreuz, wo Jesus für dich und mich ausgehalten hat. Die Trennung bei vollem Bewusstsein vom Vater. Ich weiss nicht, ob wir das nachempfinden können, weil für uns ist die Trennung vom Vater so normal. Das ist nicht unser Grundzustand, die Gemeinschaft mit dem Vater. Weil die wird immer unterbrochen. In jedem Moment, wo Schuld in meinem Leben ist, wird sie unterbrochen. Und meine Realität ist, ich mache einfach weiter. Ich spüre die Trennung nicht einmal. Aber Jesus hat gelitten für dich und mich am Kreuz aus lauter Liebe und hat die Qualen getragen. Und ich kann mir da vorne das Maul fusselig reden über die Liebe. Es ist so, wie es der Martin Krause in einem Buch sagt, alle Kommentare und Worte können die Liebe nicht im Geringsten erfassen oder endgültig erklären. Ich sage es nochmal. Alle Kommentare und Worte können die Liebe Gottes nicht im Geringsten erfassen und endgültig erklären. Das kann nur die Liebe selber. Nur wer sich der Liebe hingibt, wird von ihr selbst berührt werden und durch diese Berührung verwandelt werden in einen anderen Menschen. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Ich mag das Wort Bekehrung nicht so, weil es für mich zu kurz greift. Auch ich habe mich bekehrt als Kind aus Angst vor dieser Hölle. Und erst Jahre später hat mich die Liebe erfasst, die Gnade, die wir vorher besungen haben, die Gnade, die hinter uns her ist, die uns überzeugen und gewinnen für sich. Und das hat mein Leben verwandelt. Dort bin ich in die Verwurzelung gekommen, in den Baden der Liebe, die mein Leben grundlegend verändert hat. Und diejenigen, die das erlebt haben, das sind Geliebte, Geliebte Gottes. Die Wiedergeburt erlebt haben. Der Vers 7 sagt uns, und im Vers 3, im 5. Kapitel wird es nochmal aufgenommen. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Und es ist der Vers 1 im 5. Kapitel, jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, der da am Kreuz gehangen ist und die Qualen für uns durchlitten hat, der Christus ist aus Gott geboren. Der ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Da merken wir, da kommt schon die Brücke im zweiten Teil rein. Und ich glaube, wir spüren in unserem Herz, ob wir zu diesen Geliebten gehören. Ob wir eine Wiedergeburt, eine Verwurzelung in diesem Boden, in das Wesen von Gott, von dieser Liebe, ob wir von dieser Liebe erfasst worden sind, ob wir das erlebt haben oder nicht. Oder ob wir nur Bekehrte sind. Und ich möchte dich einladen, wenn du unsicher bist oder wenn dir dein Herz jetzt gerade sagt, hey, ich bin noch nicht wiedergeboren, dann such dir jemanden, red darüber, und mach das fest, weil es so zentral ist, ob du wiedergeboren bist. Und da kommt schon zum Ausdruck, oder? Die Verwurzelung in dieser Liebe, die wird bewirken, dass wir nicht nur Gott lieben, sondern auch unsere Geschwister. Unser Text zeigt uns, dass das ganz eng zusammengehört und er führt es noch weiter aus. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Jetzt kommen wir zu dieser Frucht, oder? Zu dem zweiten Teil kommen wir jetzt. Ich will das aber nochmal stehen lassen. Der Vers sagt eigentlich nichts anderes. Wenn du Gottes Liebe erkannt und glaubt hast, wenn diese Liebe dein Herz erreicht hat, dann ist deine Antwort die Liebe zu Gott. Und weißt du was? Das gilt für deine Geschwister genauso. Sie haben die gleiche Erfahrung gemacht. Und dann bringt der Vers zum Ausdruck, das ist ja eigentlich noch relativ einfach, oder? Aber es heisst auch, wenn du sagst, ich liebe ja Gott, aber da ist keine Liebe in dieser Beziehung, dann stimmt etwas nicht. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber hallo, also ich hasse ja niemanden, oder? Ich hasse ja mit allen gut. Ich schwätze einfach mit den einen nicht so viel, oder ich finde halt die anderen eher ein bisschen schwierig in ihrem Denken oder so, von dem her. Aber hassen, ja, also bitte, das ist jetzt ein bisschen Herzwort, oder? Die Realität ist einfach, das Wort, das da im Griechischen zugrunde liegt, meint alles, was nicht Agape-Liebe ist, bedingungslose Liebe. Und das fängt schon ganz früh an, oder? Dort, wo ich jemanden nicht annehmen kann, auch wenn er nicht gleich denkt wie ich. Auch dort, wo ich jemandem nicht freundlich begegnen kann, wäre es schon hassen nach der Bibel. Und da merken wir, wie herausfordernd das ist. Ich kann da rein sein und Gott anbeten und ihm meine Liebe zum Ausdruck bringen. Aber ich kann mit meinem Bruder, mit meiner Schwester nicht in Ahnung sein. Und Johannes sagt, weißt du was, geht eigentlich nicht. Weil die Frucht, die wir jetzt darüber reden, ich muss gar nicht mehr wahnsinnig viel sagen, weil ihr werdet die drei Punkte wieder erkennen jetzt. Die Liebe, die ist ein Kennzeichen von dieser Wiedergeburt. Sie ist die Frucht, sie wächst, sie entwickelt sich. Sie ist vielleicht nicht von Anfang an so wahnsinnig riesig, aber sie ist ein Kennzeichen von jedem, der wiedergeboren ist. Und auch da wird unser Wesen zur Liebe von Gott, weil Gottes Geist das Neue, das in unser Leben hineinkommt bei dieser Wiedergeburt, 100% Liebe ist. Und er die Liebe durch uns will verwirklichen. Also durch die Wiedergeburt passiert da eine Veränderung. Die muss unsere Seele und unseren Körper nachfassen. Aber sie ist da. Gottes Wesen ist durch den Geist in uns. Und dann sagt er als Nächstes, die Liebe ist ein Gebot, kann man Liebe befehlen. Warum ist sie ein Gebot? Weil Liebe immer ein Gegenüber braucht. Liebe braucht immer ein Gegenüber. Dann sagst du ja vielleicht, ja gut, mein Gegenüber ist Gott, oder? Ich liebe ja ihn, ich bete ihn an, ich verbringe Zeit mit ihm. Johannes redet da ermahnende Worte und sagt, wenn das deine Realität ist, dass du Gott liebst, dann wird sich das auch auf dieser Ebene zum Ausdruck bringen. Und jetzt kommt eben mein Fünfliber, oder? Wir haben euch schon gefragt, hat sie den vergessen? Der Fünfliber hat zwei Seiten. Das eine ist Gottes Liebe. Die andere Seite ist die Liebe untereinander. Und du findest kein Fünfliber, der nur das Schweizer Kreuz hat, sorry. Es ist kein echter. Den kannst du fortrühren, kannst du nicht brauchen. Es braucht zwingend auch die Hinterseite mit dem Kopf drauf, oder? Und vielleicht, wenn du das nächste Mal einen Fünfliber in die Hand nimmst, erinnere dich auch daran, was rundherum steht. Viele von euch wissen es sicher, oder? Übersetzt, Gott wird versorgen. Dominus providebit. Du kannst nicht aus eigener Kraft leben. Du kannst nicht einfach nur die Liebe zum anderen leben wollen. Es ist Gott, der dich mit deiner Liebe versorgt, die du weitergeben kannst. Durch das, dass er bei deiner Wiedergeburt in dir Einzug gehalten hat und in dir lebt. Und vielleicht kann dir der Fünfliber eine Erinnerung sein an das, dass die Liebe zu Gott immer auch die andere Seite braucht. Die Liebe, die sich ausdrückt in unserem Miteinander. Ich hätte es auch am Kreuz zeigen können, oder? Die Vertikale und die Horizontale gehört auch im Kreuz zusammen. Die Liebe zu Gott, die Liebe von ihm zu uns und unser Miteinander. Und ihr merkt, auch unsere Liebe braucht ein Gegenüber, und zwar ein sichtbares Gegenüber. Warum? Weil auch unsere Liebe konkret werden muss. Sichtbar, erfahrbar, spürbar. Wir haben es gesehen, Gottes Liebe ist nicht eine theoretische Liebe. Ja, ich liebe euch, ihr seid alle etwas gut. Ihr seid alles meine Freunde. Nein. Er hat seinen Sohn geschickt. Er hat es zahlt, er hat es konkret gemacht. Er hat es uns erfahren lassen. Er will, dass wir berührt werden von dieser Liebe. Und interessanterweise ist in dem Doppelgebot von der Liebe oder der Abschluss vom Doppelgebot in der Liebe in Johannes 13, 35, der Vers. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger, dass ihr meine Geliebten seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Ich möchte den Moment einfach in der Stille vor Gott bleiben lassen, was er uns jetzt aufs Herz legt. Ich werde die Zeit abschliessen mit einem Gebet und nachher darf man ein Lied, wo der Wurzelbad dann einmal besingt, hören, wo uns Jonas und Marcella werden vorsingen. Ja, danke, dass wir dich als Gott von der Liebe dürfen arbeiten. Keine billige Liebe, keine Liebe, die einfach zudeckt, sondern eine Liebe, die sich hergegeben hat für uns. Und uns damit auch die Möglichkeit gegeben hat, in die Gemeinschaft mit dir jetzt zu kommen, wenn wir dein Opfer, Jesus, den tiefsten Ausdruck von deiner Liebe zu uns, für uns persönlich in Anspruch nehmen. Danke, darf man dort sicher sein in deiner Liebe. Und dafür wissen, ja, wir sind Geliebte von dir. Dort, wo wir verwurzelt sind in dieser Liebe. Und danke, dass du der bist, der uns versorgt, der uns befähigt, in dem, dass wir immer mehr dürfen erkennen von dieser Liebe. Und in die Welt gestellt sind, deine Liebe weiterzutragen. Und danke, dürfen wir hier in der Gemeinde, in unserem Miteinander, in unserem Unterwegssein üben, auch nicht eine billige Liebe, auch nicht das Zudecken, sondern eine echte Liebe. Und wir uns dürfen lehren lassen von dir, was die Liebe beinhaltet. Ja, wir beten dich an für deine Liebe und beten, dass du uns immer mehr erkennen lässt. Und wir beten darum, dass wir in dieser Liebe verwurzelt sind und bleiben. Die Welt soll erkennen, dass wir deine Jünger sind und warum wir das sind. Sie sollen dich durch uns erkennen, Jesus. Amen.